Sem Woll. Ein Podcast des Osttiroler Bote mit Dieter Meier-Hassler und Michael Ecker.
Ja, ein herzliches Grüß Gott zum Osttirol-Podcast Sem Woll. Ich bin der Ecker Michael, der Chefredakteur des Osttiroler Boten. Und mir gegenüber sitzt wie immer der Dieter Meier-Hassler, Kolumnist des Osttiroler Boten. Grüß dich, Dieter. Servus.
Hallo Michael, grüß euch.
Wir sind jetzt in der 24. Episode heute und ich darf gerne ein bisschen über die 23. Episode reden. Das ist nämlich die Episode, in der wir bis jetzt am meisten Kritik einstecken mussten. Wir haben über die Campusse geredet. Wie war das Feedback dir gegenüber?
Also persönliches Feedback habe ich einige positive bekommen. Ich habe dann im Internet festgestellt, sag jetzt mal, hat heuer so viel Verletzte wie noch nie gegeben beim Krampuslauf und uns haben sie ein bisschen das Ego verletzt, weil sie uns die Kompetenz abgesprochen haben, dass wir darüber reden dürfen. Und ich wollte dann kommentieren, haben wir es dann verkniffen, werde ich heute nachholen, weil ich glaube, was sie sagen, wir haben zu wenig Ahnung oder zu wenig Erfahrung mit dem Krampuslauf und das stimmt, wir sind beide nie gelaufen. Aber erstens gibt es eine Zuschauerperspektive und zweitens glaube ich, dass das der Campusbrauch ja überall anders ist. Und als ein Otto König, ein verstorbener Sozialforscher, wird es nicht wirkliche Fachleute über das Campuslaufen geben. Eine Studienrichtung ist das auch keine. Das ist ein Thema, glaube ich, wo auch die breite Masse ohne tief studierte Kenntnisse, die es gar nicht gibt, darüber reden darf. Und so erlauben auch wir beide uns darüber zu reden, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Es ist nämlich auch ein bisschen so wie im Fußball, oder? Wir haben nächsten Sommer die Weltmeisterschaft und obwohl du nicht in Cordoba warst und ich nicht in Berlin, können wir beide uns auch über Fußball austauschen. Oder? Österreich hat ja fast 9 Millionen Teamchefs und ich glaube, am Campus ist auch ein bisschen so, wir haben beide den Campusbrauchtum in Osttirol aus der Zuschauerperspektive erlebt. Ich glaube nicht, dass man selber Campus sein muss, um darüber zu sprechen. Und man muss ja auch dazu sagen, wir haben in 90% unserer Zeit die positiven Aspekte dieses Brauchtums hervorgehoben. Einen kleinen Fehler muss ich eingestehen, wir haben ein bisschen zu wenig über den Nikolaus gesprochen, weil ohne den Nikolaus würde es ja auch den Krampus nicht geben. Den Fehler nehme ich auch ein bisschen auf meine Kappe. Allerdings, glaube ich, muss auch beim Thema Brauchtum und speziell beim Thema Krampus in Osttirol Kritik erlaubt sein. In der Nachschau gibt es ja dann einmal die verletzten Zahlen und heuer war ja ein besonders schwerer Fall von Körperverletzung und ich glaube, man sollte schon auch über die Schattenseiten des Brauchtums diskutieren dürfen und ich sehe da unseren Podcast als die richtige Plattform.
Also ich glaube schon, also ich bin nicht unzufrieden damit, wir haben vielleicht schon bessere gemacht oder auch schon schlechtere, das ist auch wie die Verfassung ist, aber sagen wir mal so, es werden 20.000 Leute Hausnummer beim Krampus treiben, zuschauen und 1.500 oder 2.000 werden Krampus laufen. Also haben wir aus der Perspektive der großen Mehrheit gesprochen und so gesehen ist es schon legitim. Außerdem, wichtig ist, die Leute hat es bewegt. Ich glaube auch, dass einige, die was oder wahrscheinlich die meisten, die was uns kritisiert haben im Online, nur den Anreißer gelesen haben und den Titel, den was wir bewusst provokant gewählt haben und wahrscheinlich im Podcast gar nicht angehocht haben, weil jemand hat gesagt, wer solche eine Frage stellt, so eine provokante, soll auch die Antwort geben. Und unsere treuen Podcast-Hörer werden wissen, wir haben das beantwortet. Ja, es braucht den Krampus. Mhm. Nur im Online haben wir es nicht beantwortet. Aber ist egal.
Nein, das ist ja generell ein bisschen das Problem von Online-Journalismus. Passt mir eh gut, dass wir jetzt ein bisschen drüber reden und diskutieren, speziell auch in den sozialen Medien. Häufig wird im Online-Journalismus ja nur mehr die Überschrift gelesen und, wenn es gut geht, das Bild angeschaut und die Unterschrift zum Bild. Das ist dann natürlich schwierig, wenn ich mir nicht die Mühe mache, den Podcast anzuhorchen, über den Podcast auch zu reden, oder?
Ich wollte gerade sagen, wenn jemand den Anreißer und zwei Sätze dazu liest und dann über den Podcast urteilt, ist natürlich, ja, da kann man oft mal nicht gut wegkommen, weil ja nur wirklich die Spitze des Eisberges, die Spitzwindel dann da ist. Aber ist egal, wie gesagt, das ist auch ein eigenes Medium und wir haben Gott sei Dank, wir wissen es, sehr viele treue Hörer, die was das mögen, was wir und uns auch zuhören, die ganze halbe Stunde auch zuhören mögen. Und von denen habe ich zumindest, ich habe 3 Reaktionen gekriegt, waren sie positiv, also dürfte man ja nicht so schlecht gelegen sein.
Und was mich schon freut, dass wir viel Feedback gekriegt haben, das taugt mir ja immer und ich glaube, dass wir auch die Diskussion über ein bestimmtes Thema im Bezirk angeregt haben und wir haben ja schon ein paar Mal gesagt, dass das unser Anspruch ist, die Leute zum Reden zu animieren, oder? Und das ist durchaus gelungen.
Wir sollen diskutieren drüber, redet drüber, lasst andere Meinungen gelten und setzt euch damit auseinander. Das ist unser Credo und das ist ganz sicher gelungen und ich glaube, wir haben auch die Zahlen gesehen. Wir werden auch wahrscheinlich ein paar oder gar nicht so wenige zusätzliche Podcast-Hörer gewonnen haben, was aufgrund des provokanten Themas und vielleicht auch aufgrund der Kommentare noch mal mehr gekocht haben und das ist wieder positiv.
Ja. Man muss ja sagen, dass der Titel kritischer oder provokanter war als der Podcast an sich.
Das war vielleicht journalistisch wahrscheinlich unser größter Fehler, weil wir haben einen sehr provokanten Titel gewählt und haben eigentlich fast gar nicht kontrovers diskutiert drüber. Also ich würde mir eher einen Vorwurf machen, dass wir fast zu brav waren im Podcast, aber ist egal.
Ja, wahrscheinlich, wenn wir geschrieben hätten, das tolle Krampus-Brauchtum in Osttirol, Faszination Krampus, wie wir sie auf den Osttiroler Boden getitelt haben, wenn das der Titel der Podcast-Folge gewesen wäre, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Hörer, aber ein bisschen mehr Lob eingesteckt, aber das passt schon. Dieter, jetzt haben wir uns ein bisschen verplaudert, finde ich aber gut. Die Leute sollen ja ein bisschen hinter die Kulissen blicken, was bei uns so vorgeht, wie wir uns selber wahrnehmen, wie der Podcast zustande kommt. Aber jetzt stürzen wir uns doch auf das Thema in dieser Woche und zwar war es mir ein Anliegen, unsere Titelgeschichte in dieser Woche zu diskutieren. Und zwar habe ich ein bisschen recherchiert zum Thema Gemeindefusionen. Aufgebracht hat das ganze Thema in den vergangenen Wochen der ehemalige Landeshauptmann-Stellvertreter Georg Dornauer, der ja mittlerweile nicht mehr bei der SPÖ ist, sondern freier Abgeordneter. Und ich habe mir dann die Woche ein bisschen die Mühe gemacht, zu recherchieren mit Politikern und unter anderem habe ich auch mit vielen Bürgermeistern in Osttirol gesprochen. Jetzt, Dieter, meine Frage, du hast die Geschichte gelesen, wie hast du sie wahrgenommen oder wie nimmst du das Thema generell wahr?
Also die Geschichte ist dass der Dornauer natürlich, er hat jetzt unter Anführungszeichen nichts mehr zu verlieren, deswegen traut er sich ja Sachen klarer zu formulieren und er wünscht sich so, fast ein Beispiel von der Steiermark, eine klare Reduktion der Gemeinden und eine Fusion, was gewisse Vorteile mit sich bringt. Die Bürgermeister, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, hat überhaupt keiner erfreut damit. Der Landeshauptmann will das aus der Geschichte von der Steiermark lernend nicht zwangsmäßig machen, will es mit einem Bonussystem. So ein bisschen fusioniert es euch, dann kriegst du Geld, dann kriegst du Zuckerlein oder kriegst mehr Geld oder mehr Bonus. Aber das Thema ist generell von der Landespolitik wünscht sich weniger Gemeinden, weil es für das Land natürlich einfacher zu handhaben ist, wenn sie nur noch mit 150 Leuten reden müssen und nicht mit 277 Bürgermeistern. Das ist der einzige Vorteil, was ich jetzt wirklich objektiv 100% erkennen kann. Und sonst ist es für mich eine die zwei Seiten einer Medaille. Es hat für mich mindestens gleich viel Nachteile wie Vorteile.
Du hast die Bürgermeister angesprochen und die sind ja in unserer Story im Osttiroler Boden, spielen eine gewichtige Rolle. Mit wem solltest du als Journalist reden, wenn nicht mit den politischen Entscheidungsträgern, oder? Und ich habe in der Recherche dann auch mit einem Oppositionspolitiker gesprochen und der hat mir gesagt, wenn du mit dem Bürgermeister redest, dann ist das eigentlich so, wie wenn mit den Fröschen darüber redest, wie man einen Sumpf trockenlegt, oder? Und dann habe ich mir gedacht, ja, eigentlich stimmt's, aber trotzdem sind ja auch die Bürgermeister die Kommunalpolitiker, oder? Und die ja wirklich Kommunalpolitik und die Politik auf dieser Ebene jahrelang schon machen, wenn nicht teilweise jahrzehntelang.
Ich dürfe zum Beispiel sagen, die Steirer haben das mit einer Bravour und fast mit als Gewaltakt durchgezogen, die Gemeindefusionen. Es hat dann der SPÖ und der ÖVP schlussendlich auch die Mehrheit gekostet und hat dann zum zweiten freiheitlichen Landeshauptmann der Republik geführt in der Steiermark. Und ich sehe den Vorteil nicht. Das Einsparungspotenzial ist nur marginal vorhanden, weil es wird nicht weniger Verwaltung. Wir haben ein Bürokratieproblem, wir haben ein Verwaltungsproblem, aber nur weil ich so etwas jetzt die Krankenkassen fusioniert habe. Nur weil jetzt der frühmalige Chef der Tiroler Gebietskrankenkasse jetzt der Landesleiter der österreichischen Krankenkasse ist, statt Tirol, sagt, da habe ich keinen eingespart. Und genauso, wenn ich jetzt statt in jeder Gemeinde drei Leute eine Großgemeinde mache mit 15 Angestellten, da wird keiner eingespart.
Da, nein, bei mir ist es jetzt so, Dieter, also ich habe vielleicht ein bisschen eine Sonderrolle in dieser Debatte. Ich war ja nämlich 3 Jahre selber in der Gemeindeverwaltung, Amtsleiter in der Gemeinde Andras. Andras hat in etwa 1200 Einwohner und als ich damals in Andras Amtsleiter war, da war die Verwaltung relativ schlank aufgestellt. Das heißt, es hat einen Amtsleiter gegeben, es hat einen Gemeindekassier gegeben und es hat einen Gemeindewaldaufseher gegeben. So, das war's. 1200 Einwohner. Dann schaust du aber in andere Osttiroler Gemeinden, die 600 Einwohner haben und die Nachbargemeinde von mir aus 500 Einwohner. Das heißt, die kämen dann in Summe auf 1100 Einwohner, oder? So, die haben auch einen Amtsleiter und einen Gemeindekassier. Jetzt stelle ich mir schon die Frage, ist nicht Kapazität? Also ich hätte schon gesagt, ich muss aber sagen, dass zwei Vollzeitstellen für eine Gemeinde in einer Größe von 1200 Leuten tatsächlich zu wenig ist.
Ich wollte gerade sagen, du brauchst 2,5 und das Äquivalent, es gibt immer Bereinigungssachen und überall, wenn ich nachschaue, wäre ich 10% bereinigen können.
Naja, aber die klassische Besetzung von kleinen Gemeinden ist ja in Osttirol ein Amtsleiter und ein Gemeindekassier und ein Waldaufseher.
Ja, oder? Aber mittlerweile haben sie alle noch eine Halbkraft dazu. Bei uns ist es
momentan. Ja, alle nicht.
Ja, aber viele, die ein bisschen größer sind. Es gibt noch eine Gemeindearbeiter, gibt es schon auch, je nachdem, wie groß das Gemeindeweg
ist. Das ist, glaube ich, ein bisschen ein Sonderthema. Oder?
Weil nein, das ist ja
die Bauaufarbeit wird ja nicht weniger, wenn ich jetzt Gemeinden zusammenlege.
Ich wollte also sagen, das ist ja keine Diskussion, das ist null Einsparungspotenzial.
Da ist tatsächlich null Einsparungspotenzial, weil der Rasen im Friedhof muss genauso gemacht werden und die Wasserleitung muss gemacht werden und der Schnee muss geräumt werden. Also der Bauhof, da hätte ich gesagt, haben vielleicht die Osttiroler Gemeinden tendenziell sogar ein bisschen zu wenig Leute.
Nochmal sagen, brauchen wir nicht reden. Also sind wir uns, glaube ich, beide einig, das ist die körperliche Arbeit, kann man nicht einsparen. Bei der Gemeinde Waldaufseher,
da gibt es eh schon Zusammenarbeiten.
Ich wollte gerade sagen, mit der Bezirksforstinspektion.
Genau, und so wie es bei mir in meiner Heimatgemeinde ist, die Gemeinden Hainfels und Zillian teilen sich einen Gemeindewaldaufseher. Das heißt, der ist dann, glaube ich, 80% in Zillian angestellt und 20% in Hainfels, weil Hainfels hat ja relativ wenig Waldflächen. Oder es ist 70-30, ich weiß nicht, aber die teilen sich auf alle Fälle einsam. Und das sind ja gute Kooperationen. Und wenn man die Geschichte jetzt im Osttiroler Boten ausführlich gelesen hat, dann verweisen ja alle Osttiroler Bürgermeister wirklich darauf, dass die Gemeindekooperationen in Osttirol sehr gut funktionieren.
Erstens das, man tut aus Gemeinden, ich bin ja schon seit Ewigkeiten immer wieder heraus und ein Ersatzmitglied und jetzt wieder seit die zweite Periode wieder fix drin, Gemeinderat und habe natürlich schon auch einen relativ guten Einblick in die ganze Sache. Es wird ja gewisse Sachen, gewerberechtliche Sachen werden auf die BH ausgelagert. Es gibt die Gemeindeverbunde und die Planungsverbände. Da gibt es ja sehr viele Sachen, was ja ganz großen Sinn macht. Und da gehört dann noch viel mehr entbürokratisiert, es gehört viel mehr zusammengearbeitet. Nur die Fusionierung als solches, ich brauche in Osttirol so und so viel Hausnummern für die Osttirol, für alle Gemeinden, 60, 80, 120 Verwaltungsbeamte. Und wenn ich jetzt durch die Gemeinden fusionieren mache, aus 33 Gemeinden, 12 Gemeinden, ich glaube nicht, dass das à la longue wirklich im Budgetmäßig messbar ist, was da Einsparmaßnahmen sind. Außer wenn man sich die Steiermark anschaut, die haben das gemacht. Und wir sollten jetzt alle schwerreiche Gemeinden sein, weil die ja ohne Ende eingespart haben.
Das ist halt auch nicht der Fall.
Und das ist definitiv nicht der Fall. Und man hat es auch im Tourismus gesehen, diese Fusionierungen haben natürlich eine große Professionalität gebraucht und es ist natürlich schon toll, aber es hat auch sehr viel zerstört. Früher hat es jedes Dorf einen Tourismusverband gehabt, da hat man auch selber nochmal eine Bank gerichtet, hat das ausgemacht. Jetzt für einen Tourismusverband Osttirol mit fast 10 Millionen Euro Budget, da tut keiner mehr freiwillig gratis was arbeiten, weil es nicht mehr ist. In meiner eigenen Gemeinde, wenn ich selber Vermieter bin, dann macht halt der eine das, der andere macht das, dann hilft man noch zusammen. Und das ist genauso, in einer eigenen Gemeinde ist man vielleicht, in einer kleinen Gemeinde ist man vielleicht bereit, noch was zu tun. Sobald es eine Großgemeinde ist, dann spare ich halt einen Bürgermeister ein und die habe halt ein paar Bürgermeister weniger. Aber wenn du jetzt zusammen, du jetzt nichts so stoff mit Dölsach zusammenleihe, dann wird die kleinere Gemeinde immer komplett geschluckt werden von einer größeren und hat dann so gefühlt zumindest keine Vertretung mehr. Mhm. Oder ich mache riesengroße Gemeinden, dann habe ich 4 Gemeinden und habe aber keine Gemeindezusammengehörigkeit mehr gefühlt.
Das ist ja eigentlich, glaube ich, insgeheim das Hauptproblem. Also, dass vielleicht wirklich ein bisschen die Identifikation verloren geht, und das haben auch die Bürgermeister eigentlich auch quer durch die Bank ein bisschen so vermittelt. Das Thema Identifikation spielt eine Riesenrolle und ich kann das auch nachvollziehen.
Und es geht ja um Sachen, und jetzt habe ich ein Dorf und es ist schon Schwachheit, im Dorf ein Ladele zu haben und ein Gasthaus. Aber wenn das Dorf halt einmal ein Teil von einer Großgemeinde ist, dann ist ja überhaupt keiner mehr bemüht sich dann, ob der Ortsteil, was das leider ist, ob der ein Ladele oder ein Gasthaus hat, weil die Gemeinde hat ja dann vielleicht 3 Gasthäuser. So ist mir ja wurscht, ob der Ortsteil was hat oder nicht. Wer setzt sich dann für das noch ein? Also du geht ganz viel verloren, so, und eingespart wird der Bürgermeister. De facto, wenn ich 4 Gemeinden habe, dann habe ich einen Bürgermeister. Mhm. Dafür habe ich vielleicht noch Ortsvorsteher, was da nichts mehr. Die kriegen dann vielleicht leider einen halben Gehalt. Aber wenn man heute die Gemeindebudgets anschaut und was da heute alles Geld kostet und wo man da Geld hin und her schickt, dann ist das Potenzial, Einsparungspotenzial nicht so groß. Vor allem, wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben jetzt gerade Budgetsitzung gehabt, dass wir, also Nickelsdorf ist eine Gemeinde, was natürlich vom Landesbedarfszuweisungen von den Ertragsanteilen abhängig ist, wenn wir relativ schwache eigene Steuern haben, dann kriegen wir ein paar hunderttausend Euro vom Land und wir müssen aber gleichzeitig wieder in den Schulverband einzahlen, ins Krankenhaus einzahlen, wir müssen gleichzeitig wieder einen Solidaritätsbeitrag in Schwimmbadverbund einzahlen. Da wird vom Land, vom Bund, werden Gelder permanent in Gras geschickt und werden überall in die Buchhaltung einigen und verursachen bürokratische Arbeit. Wieso muss das Land an 33 Osttiroler Gemeinden Geld schicken und die schicken es dann wieder ans Bezirkskrankenhaus? Also sagen die gleich das Land den Gemeindeanteil direkt ans Bezirkskrankenhaus schicken. Das ist ja alles, das passiert hunderte Fach, diese
Buchungen. Naja, das ist ja regelpassiert, ne?
Ja, schon klar, aber du
verstehst. Du musst ja ein Regelwerk haben, wie es
ja, aber wir schicken, ne? Ja, sehr wohl, aber wir schicken noch nichts als wie Geld in den Kreis.
Und da habe ich wieder zu einem gewissen Teil.
Und verursachen noch Bürokratie und Arbeit und überall ist ein Regelwerk dahinter. Und allein das, was man sich im Gemeinderat mit Formalismen und mit Sachen beschäftigt.
Ja.
Und das, genau das ist, warum das Land, und ich verstehe das Land, lieber in Tirol 100 Gemeinden hat, man hat 100 Ansprechpartner, man muss das 100 Mal machen,
nicht 200. Naja, sicher.
Da ist ein Einsparungspotenzial.
Den Landeshauptmann, der ja Gemeindereferent ist, da kämen halt laufend Bürgermeister mit irgendeinem Anliegen.
Gell? Und so hat 270 Bürgermeister, habe ich halt mal 270 Schmerzen. Wenn ich 100 habe, habe ich 100 Schmerzen und 100 Begehrlichkeiten. Dann habe ich noch vielleicht das Glück, dass ich dann 30 gut situierte Gemeinden habe, dann habe ich allein mal 70 Bürgermeister, die was von mir zu mir betteln kämen. Und es wird dann ein bisschen einfacher. Aber das ist, also ganz frech gesagt, das ist nicht meine Aufgabe als Bürger und als Gemeinde, in Landeshauptmann den Job leichter zu machen.
Nein, das gebe ich da recht. Also die Gemeindefusion würde ja eigentlich nur dann Sinn machen, wenn sie einen Vorteil für den Bürger bringen würde, oder? Was könnte jetzt ein Vorteil sein? Wir haben jetzt eigentlich vorhin diskutiert, dass es wahrscheinlich der finanzielle Aspekt nicht sein wird.
Der ist marginal.
Genau. Dann vielleicht ein weiterer Aspekt, den ich mit Markus Sint diskutiert habe von der Liste Fritz, der sieht Gemeindefunktionen im klassischen Sinne als nicht erstrebenswert, sagt aber dazu, Verwaltungsgemeinschaften, wie es sie in Vorarlberg gibt, seien durchaus sinnvoll. Das heißt, 3 Gemeinden schließen sich zusammen und engagieren einen Amtsleiter, der dann quasi, oder einen Bauamtsleiter, der dann quasi die Arbeit für alle 3 Gemeinden macht. Der Vorteil aus seiner Sicht, du kannst dem quasi mehr zahlen und kriegst dadurch besser qualifizierte Menschen, was sich dann auf den Bürger so auswirkt, dass die Serviceleistung besser ist. Ist das aus deiner Sicht ein Argument?
Also das ist ein ganz starkes Argument, weil wir haben zum Beispiel Nickelsdorf haben einen Amtsleiter, jetzt ist gerade die Übergabe an einen jungen Amtsleiter und haben einen Gemeindekassier und der Gemeindekassier ist aber gleichzeitig auch das Bürgerservice-Anlaufstelle. Und das ist so eine Sache jetzt, wenn man das jetzt fusioniert und dann kann der eine sich mehr um die Gemeindebürger und um die kleinen Anliegen kümmern und dann kann der 5 Gemeinden und einer kümmert sich nur ums Budget und während der andere wieder mehr servicieren kann und die Sachen machen kann. Also das macht durchaus Sinn Und da kann man zusammenarbeiten. Deswegen muss ich ja Gemeinde nicht aufgeben. Weil das ist eine interne Sache, was den Bürger ja nicht interessiert. Den Bürger interessiert es ja nicht, wer jetzt den Akt schreibt und wer nicht schreibt. Der Bürger braucht eine Serviceanlaufstelle in der Gemeinde. Mhm. Und der braucht einen Bürgermeister, den Ansprechpartner, das braucht er. Wer im Hintergrund die Bürokratie macht, die Verwaltung macht, ob der in einer Nachbargemeinde sitzt, ob der in einem externen Büro sitzt, das interessiert den Normalbürger nicht. Wenn der jemanden hat, wenn er was braucht von der Gemeinde, einen Ansprechpartner, das will er. Und also ich glaube, in der Richtung, und das ist der Gedanke, was mir viel besser gefällt, weil mir das zum Beispiel, weil auch in der Geschichte hast du es ja groß erwähnt, das haben ja auch die Landespolitik, der Vergleich mit dem Tourismus, mir hat das viel besser gefallen.
Naja, denn man muss, da muss ich kurz einhaken, Vergleich mit dem Tourismus. Das hat der Georg Donauer, als er damals die Forderung gestellt hat, er hat das ja auch auf Instagram publiziert, und da schreibt er dann auf Instagram: Herwig van Staar hatte den Mut, die Tourismusverbände zu fusionieren. Nun ist es Zeit für die nächsten Schritte. Würdest du sagen, die Fusion des Tourismus in Osttirol war ein Erfolgsmodell? Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann muss man sagen, eigentlich ja, oder? Weil du hast mehrere kleine Verbände gehabt und damals, wo es dann in ein Verband gegangen ist, da war der Verband ja dann verschuldet, und mittlerweile wissen wir, dass der Tourismusverband finanziell ja nicht schlecht aufgestellt ist in Osttirol.
Oh, das ist ein eigenes Thema.
Gut, Tourismusverband ist ein eigenes Thema, weil es andere Voraussetzungen hat, der Pflichtabgabe ein fixes Budget
hast. Nein, aber auch wegen den Schulden. Der Tourismusverband hat eigentlich so viele Schulden gehabt, wegen der Fusionierung, weil sie sich dann gegenseitig sehr viel Begehrlichkeiten
zu schauen haben. Ja.
Da hat die Fusionierung nochmal einen Schuldenschub gemacht, und nicht, weil sie nicht fusioniert waren.
Ja.
Und zum Beispiel aus meiner Sicht hat die Fusionierung der ersten Schritt oder die erste Vorfusionierung ist Defregendorf fast umgebracht touristisch, war 10 Jahre oder 20 Jahre der führende Tourismusort St. Jakob, ist sauber abgesoffen. Das hat sehr viel mit der Fusionierung zu tun. Und ohne jetzt die Arbeit der Osttirol-Werbung und der Marketingabteilung und der Mitarbeiter des Tourismusverbandes schmälern zu wollen, wir haben tadellose Zahlen, wir sind gut im Rennen, aber einen großen Sprung haben wir nicht gemacht, von vor der Fusionierung bis jetzt. Wir haben jetzt nicht 20% mehr Nächtigungen als wie vor der Fusionierung. Das geht auf und ab. Mittlerweile haben wir einen tadellosen Aufwärtstrend, aber wir haben nicht 20% mehr. Die 2 Millionen Nächtigungen haben wir plus minus. Wir haben gute Jahre, die letzten 5 Jahre waren positiv. Aber den großen Quantensprung, den großen Sprung haben wir nicht gemacht. Also so viel gebracht hat uns das jetzt nicht. Wir haben einen Teuerl, der was den Sack Flöhe, wie immer, so recht gut hüten kann. Weil es ist ja so schwierig, jetzt diese ganzen Begehrlichkeiten unter den Hut zu bringen. Und wie schon gesagt, aber die Tourismusgesinnung als solches, glaube ich, ist in die Gemeinden, die kleinen Gemeinden schon gesunken. Und wenn man sieht, es ist natürlich parallel dazu, ist natürlich auch die gesellschaftliche Entwicklung andere und die wirtschaftliche. Aber die kleinen Vermieter, die Privatzimmervermieter, die Gasthäuser, die Pensionen, die verschwinden.
Aber würdest du dann sagen, die Fusion im Tourismuswesen war kein Erfolgsmodell?
Nein.
Okay.
Das würde ich so sagen. Sie haben das Beste daraus gemacht. Sie machen eine sehr professionelle Arbeit. Aber de facto ist, deswegen sagt der Teuerl auch immer, wir brauchen Betten. Wenn ich große Einheiten schaffe.
Naja, aber es wird jetzt auch nichts ändern, wenn es einen eigenen Tourismusverband im Machbustadtal gibt und dann im Talboden und dann im Defregental. Die Betten macht ja nicht der Verband in dem
Sinne. Nein, aber die Tourismusgesinnung, und wenn ich eine positive Tourismusgesinnung habe und kleinstrukturiert arbeite, kann die kleinstrukturierte Wirtschaft besser leben. Sobald ich anfange
zu fusionieren,
ich anfange fusioniere, in der Fusion ist immer der Große der Starke und der Kleine bleibt auf der Strecke.
Ja, aber man muss jetzt schon sagen, dass Osttirol auch keine Metropole ist. Gell? Der ist ja immer noch eigentlich recht kompakt.
Na, das schon, aber du merkst halt, dass halt die großen Hotels immer mehr eine Rolle spielen, und das Kleiner, ganz primitiv geredet, früher in Ixdorf waren 3 Gasthäuser, die waren in einer 1er Stimmgruppe und die haben halt entscheiden dürfen mit Serie 2000 Euro, damals halt 15.000 Schilling, Tourismusbeitrag, was mit dem kleinen Budget passiert. Als jetzt, als kleiner Hotelier oder kleiner Wirt, bin ich in der 3. Stimmgruppe, darf auch 2000 Euro zahlen, habe aber gleich viel zu reden wie einer, der was ein MW-Gewerbe hat und 30 Euro Mitgliedsbeitrag zahlt. Ja. Dann ist man komplett weg vom Schuss beim Mitreden, jetzt von den Stimmrechten.
Ja, her. Aber die Frage, aber mit einem größeren Budget kannst du halt auch andere Sachen machen, ne? Das muss man ja auch sehen.
Ja, und damals, das war eben das Tolle, auch da die Osttirol-Werbung, und dass das 2/3 oder 1/3 vom Werbebudget oder vorstellst, in eine gemeinsame Werbe-Marketing-Abteilung rein. Das war genial. Also wie es vor der Fusionierung, ich habe 6, 7 Verbände oder vielleicht auch nur 4 und die machen gemeinsames Marketing. Das war für mich die beste Form und da haben wir auch den besten, da haben wir auch den Basis für den jetzigen Erfolg gelegt. Sie haben jetzt aus der Fusion das Beste gemacht und das lässt sich auch nicht mehr rückgängig machen, die Zeit ist eine andere. Aber wenn man wirklich redet, es tut auch mehr Geld kosten. Jetzt muss für jeden Handstreich, für jeden muss halt alles zahlen. Fries, da hat es auch im Tourismus noch ehrenamtliche Arbeit gegeben, die ist Geschichte mittlerweile. Und wie schon gesagt, je größer die Einheiten sein, desto mehr profitiert halt der Große davon. Der Kleine profitiert nicht vom Großen, das ist einfach so.
Aber kehren wir wieder zurück zu den Gemeinden, Dieter. Jetzt ist unser Podcast ja auch ein bisschen eine Plattform darüber, dass man ein bisschen Fantasie walten lassen kann und mich würde jetzt schon von dir interessieren, obwohl du jetzt Gegner von Gemeindefusionen bist, welche könntest du dir in Osttirol vorstellen? Ich habe mir das einmal ausgerechnet, der Abgeordnete Donauer könnte sich vorstellen, tirolweit von 277 auf 150.
Eine knappe Verhälftung.
Wenn man das auf Osttirol
berechnet, dann oder? Ungefähr.
18 circa, habe ich mir ausgerechnet. Ja. Genau. Welche Fusionen in Osttirol würden auf der Hand liegen? Jetzt.
Ich weiß es nicht. Was ich jetzt ganz primitiv sage, ist natürlich, was ich Unter- und Oberadiliach könnte man fusionieren, weil gerade Unterdilich so eine Zwergerl-Gemeinde ist.
Ist ja die kleinste Gemeinde in Osttirol. Und dann, wenn man mit dem Bürgermeister geredet. Entschuldigung, dass ich dich jetzt unterbreche. Ich habe mit dem Bürgermeister, mit dem Manfred Lanzinger geredet und haben gefragt, ja, ob er sich vorstellen kann, bei Oberadiliach anzulocken. Und der hat mir dann gesagt, nein, wir haben noch nie darüber nachgedacht. Und er hat dann auch von einer Sitzung des Gemeindeverbandes gesprochen und da hat offenbar ein Experte gesprochen, der eben auch gesagt hat, dass es keine finanziellen Vorteile mit sich bringt. Entschuldigung, aber jetzt habe ich mich unterbrochen. Nein, mach bitte weiter
Was natürlich auch naheliegend wäre, ist natürlich Gamberg, Thurn und Oberlienz, die schon aus
Sonnendörfer.
Schon beispielhaft zusammenarbeiten. Mir gefällt es besser, dass sie Sonnendörfer zusammenarbeiten, als dass das eine Gemeinde werden würde. Aber
Sparstoffanschlag 2 Gemeinden.
Aber die hätten wahrscheinlich auch Potenzial, weil die schon gewisse Erfahrungen hätten. Es gab natürlich dann vielleicht eine Schatzseitner Sache, Lavand, Tristach und Amlach zusammenzulegen als die Schatzseitner Gemeinde. Wäre schon Sinn. Aber ich habe es in der Steiermark beobachtet und ich finde es einfach nicht gut. Weil entweder entstehen da wieder so große Einheiten, dass man jeglichen Bezug zu allem verliert. Ich sehe den Vorteil nicht und deswegen will ich auch nicht drüber nachdenken.
Ja, ich verstehe dich schon.
Du willst dich nicht
politisch unbeliebt machen.
Nein, nicht unbeliebt, aber soll jetzt Nickelstoff mit Dölsach und Dewan zusammengehen und Iselsberg dazu. Das eine ist so ein Berg oben, das andere ist eine große Marktgemeinde. Dölsach besteht schon aus 8 Fraktionen oder so. Ja. Auch Nickelstoff besteht aus 4 Fraktionen. Lengberg, Nickelstoff, Chrysanten und den Berg. Dann hast du ja auf einmal 8 Fraktionen. Es ist ja doch schon nicht, oft einmal nicht so einfach, das unter einen Hut zu bringen.
Ich, Dieter, komme ja aus einer Gemeinde, wo es der ja relativ jung ist.
Das sind ja zwei Dörfer, nicht? Das ist
genau
ja
Bonzendorf
und
Bonzendorf und Bonzendorf und Dessenberg.
Entschuldigung, danke.
Und die Gemeinde gibt es ja auch noch nicht so lange, gell? Und tatsächlich habe ich das auch bis in meine Jugend ein bisschen verfolgen können, dass die zwei Gemeinden vielleicht auf politischer Ebene und so schon zusammengewachsen sein, aber es gibt schon auch, so lange kann ich mich erinnern, Vorbehalte geben. Gell?
Ist du nicht immer noch so oder oft, dass es da eine Dessenberger Liste gibt und ein Bonzendorf?
Nein, die gibt es.
Nimmer, ist das verschwunden?
Tatsächlich, seit der letzten Gemeinderatswahl gibt es noch mal eine Einheitsliste. Früher hat es die Dessenberger Liste gegeben, die ja dann natürlich traditionell immer schwächer war.
Was die kleinere Ort ist, nicht?
Ja, wobei beide dann auch schon groß waren, weil ich kann mich erinnern, bei einer war jetzt quasi eine Protestbewegung gegen die Panzendorfer Liste gegeben, dann haben viele Panzendorfer
die Dessenberger Liste gewählt.
Ja, und vor der letzten Wahl haben sie sich dann zu einer Liste zusammengeschlossen und man merkt schon immer noch teilweise, dass es kleinere Reibereien gibt. Also ich kann mich erinnern, um ein Feuerwehrauto ist in der Periode, glaube ich, einmal gegangen, wo es dann quasi so ein zwischen den Ortsteilen gegeben hat. Aber im Grunde funktioniert die Zusammenarbeit mittlerweile super, die sagen. Also es gibt ja dann Vereine, wo Leute aus beiden Ortsteilen mitwirken. Die Musikkapelle, glaube ich, ist ein Vorzeigeverein. Da war ja lang. Da funktioniert das dann schon wunderbar. Und ich glaube, mir hat der Bürgermeister aus Prägarten gesagt, bei Ihnen ist es teilweise, also ist so, beim Fußballverein, da muss ja Prägarten mit Firmen zusammenarbeiten, weil allgemein alleine wird keine Mannschaft mehr auf der Stelle. Und da funktioniert es dann.
Nein, die Spielegemeinschaften werden jetzt immer mehr, aber der Schritt ist ja dann weiter. Jetzt spricht man zu dem an. Wenn ich jetzt drei Gemeinden fusioniere, halte ich weiterhin drei Feuerwehren oder fusioniere ich auch die Feuerwehr? Auch da ist theoretisch Einsparungspotenzial da, aber...
Nein, aber die Autos brauchst du ja trotzdem.
Ja, die Frage ist, ob ich dann wirklich in jedem Ort zwei Autos brauche oder nicht in jedem eins. Und dann nicht. Aber weißt du, was ich meine? Theoretisch ist alles einsparen, aber funktioniert das dann alles noch, so wie es bis jetzt funktioniert?
Ja, doch. Jetzt muss ich wieder ein Beispiel aus meiner Heimatgemeinde bringen. Da hat es auch in jüngerer Vergangenheit, ich verfolge immer ein bisschen die Gemeinderatsprotokolle auf den Websites und unter anderem hat es da die Idee gegeben, dass Heinfels und Siljan gemeinsam ein Bildungszentrum bauen. Gell? Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich ist die Idee nicht schlecht, oder? Es gibt ja Gemeinden, zum Beispiel, wenn ihr an Andros denkt, nicht? Da brauchst du zum Beispiel vom Ortsteil Ried ja auch ein Auto, damit du die Kinder in die Schule bringen kannst, in ein anderes Zentrum, in Ort, ins Dörfel. Das ist wahrscheinlich der gleiche Weg wie von Siljan nach Heinfels oder von Heinfels nach Siljan. Und wo dann die Idee des Bildungszentrums aufgekommen ist, ich habe es dann ein bisschen verfolgt und quasi die Abfolge war die, dass die Heinfelser zum Landeshauptmann gefahren sind oder ans Land. Und beim Land hat es geheißen, ja, ihr kriegt schon ein Geld, aber Voraussetzung ist halt mit Siljan Sambas bauen. Nicht? Und die Gemeinde Heinfels hat dann ein Schreiben an die Gemeinde Siljan gerichtet. Und hinterkommen ist, dass sie sich grundsätzlich schon vorstellen können. Aber es ist dann halt in diesem Schreiben auch eine Liste gewesen mit, ich glaube, 7, 8, 10 Punkten. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was gegen dieses Vorhaben sprechen. Also... Es ist nicht so easy, gell?
Nochmal, das Kirchturmdenken muss man schon weg, aber ich glaube, es ist oft einmal anders. Man kann nicht, was ich, touristisch dort zusammenarbeiten, Gemeindearbeiter, Gemeindeförster da. Mhm. Und das, oftmal ist vielleicht der rechte Partner geografisch oder der östliche Nachbar der bessere und oftmal ist der südliche Nachbar der bessere. Deswegen ist die Fusionierung, und dann fusioniere ich vielleicht oftmal genau auf die falschen Grenzen. Ja. Für den Bereich passt, für den anderen passt nicht. Deswegen ist die Zusammenarbeit, wo es gerade passt, jetzt mit der Gemeinde baue ich eine Schule, mit der anderen Gemeinde teile ich meine Gemeindeamtsleiter. Das muss ja nicht immer die gleiche sein.
Nein, das gebe ich auch recht.
Und deswegen ist, glaube ich, diese Flexibilität und das zu überlegen, wo kann ich einsparen, wo kann ich professioneller werden, ist für mich der sympathischere Weg. Außerdem ist das so ein Schritt-für-Schritt-Sachen. Wenn ich fusioniert bin, ist das irgendwann einmal endgültig. Die werden nicht mehr voneinander gehen. Wenn ich jetzt mit der Gemeinde miteinander einen Amtsleiter und die kommt 5 Jahre später drauf, das war's nicht, dass so, dann kann dann die eine Gemeinde übernehmen, der kann sich einen neuen Job und ich gehe wieder zurück. Und ich kann dann sagen, nein, mit der anderen Gemeinde geht's echt besser.
Ja, das ist wie moderne Beziehungen, oder?
Ja, schon, aber
sich niemand mehr binden.
Ja, aber es ist in der Sache ist das natürlich schon einfacher. Und vor allem diese Bindung, und vor allem diese Bindung, Bindung sagst du, in der Beziehung, die geht ja hoffentlich oder bei uns zu 99,99% sind die freiwillig. Die suchen wir meinen Partner aus und entscheide ich mich, den zu heiraten. Ja. Vom Land ist das entweder mit einem großen Lokartikel, sagen wir jetzt anders, wenn die Leute wegen einer Mitgift heiraten, ist halt gefährlich, dass die Hochzeit, dass die Ehe nicht gar so gut geht, als wenn es keine Liebeshochzeit ist. Und ich glaube nicht, dass wir in Tirol gar so viel gemeindemäßig Liebeshochzeiten zusammenbringen werden. Mhm.
Ja, ich habe ja auch den Landeshauptmann Anton Matle zu dieser Sache befragt. Er hat mir dann gesagt, eine zwangsweise Fusionierung schließt das Land natürlich aus. Aber er hat auch gesagt, eine freiwillige Fusion ist bei entsprechender Vorbereitung und unter Einbindung der Bevölkerung zu begrüßen.
Ich wollte gerade sagen, aber er will ja, sie wollen ja ein Zuckerlein anbieten, wie gesagt, und das ist für mich die Braut mit der fetten Mitgift. Die Mitgift ist es, war ja auch der Fusionierung, ich kann mich erinnern, ich war damals in Lienzer Vorstand, die Fusionierung hat der Franz Stahl ja eigentlich auch mit der großen Eselskarotte, weil er uns eine Karotte vorgegeben hat, wie viele Millionen er gibt und alle sich gefreut haben, wie viel sie Geld kriegen, und deswegen haben sie der Fusionierung zugestimmt. Auch das war keine Liebeshochzeit, sondern hat man auch auf die Mitgift geschielt, und kurz nach der Fusionierung hat man weniger Geld gehabt als wie davor, und der jetzige Obmann hat einmal 5 Jahre Arbeit gehabt, die Schuldenberg wegzurammen.
Aber du hast jetzt die Mitgift angesprochen, reden wir ein bisschen drüber. Es gibt ja ein klares Zahlenkorsett, also Voraussetzung oder rechtliche Basis für diese Mitgift, wie du sie jetzt genannt hast, ist das Finanzausgleichsgesetz, der Paragraph 13. Und da gibt es einen Schlüssel, welche Gemeinden wie viel im Falle einer Fusion kriegen würden. Und bei Gemeinden, die künftig, also nach Zusammenschluss, dann 10.000 Einwohner oder mehr haben, gibt es in Summe 2,5 Millionen Euro, dann gibt es von 6.000 bis 10.000 1,6 Millionen und das geht aber bis zu kleineren Gemeinden dann, die nach Fusion bis 1.000 Einwohner haben, gibt es auch 850.000 Euro. Ist das kein Anreiz?
Ich habe schon gesagt, aber ich bleibe in meinem Bild von weil du sagst, zwischenmenschliche Beziehung und Partnerwahl. Wenn ich mitgif, der Grund zur Hochzeit ist, weiß ich nicht, ob das gut ausgeht.
Wollen wir es riskieren, das Beispiel jetzt an der Gemeinde Matrei durchzuspielen? Die bräuchten eigentlich dringend Geld.
Ja, aber was ist jetzt? Fusionieren die mit Prägraten oder
fusionieren? Naja, mit Prägraten werden sie nicht fusionieren, nicht? Da liegt eine andere Gemeinde
dazwischen. Firmen und Prägraten miteinander, Entschuldigung, wollte ich sagen, das ganze Hinterisltal mit Matrei mit, sagen wir mal so. Und ja, und dann kriegt das ganze Geld und 95% von dem Geld, was dann Firg und Prägraten angeregnet hat, verschwindet dann in die Schuldenlöcher von Matrei. Dann hätten wahrscheinlich die Hinterniseltaler, die Firgen und die Prägraten wieder keine Freude. Also, nein, ich bleib dabei.
Ja, nein, ich sehe es ja auch so. Mir ist es wichtig, dass wir wirklich ein bisschen eine Basis für eine Diskussion im Bezirk zu diesem Thema geben. Und da macht es vielleicht oft Sinn, in alle Richtungen zu denken und zu reden, ohne irgendwelche Denkverbote, oder? Insofern bin ich jemand, der zu diesem Thema nicht per se sagt, nein, das lasse ich mir gar nicht einleuchten. Aber ich kann natürlich auch die Kritik der Bürgermeister und auch deine Kritik, die du jetzt vorgebracht hast, vollkommen nachvollziehen. Also ich bin immer ein Fan davon, Dinge differenziert zu sehen. Und es wird schon ein bisschen so sein, wie du gesagt hast. Der Georg Donau als freier Abgeordneter hat im Grunde politisch nichts zu verlieren, oder? Und er hat da jetzt mal ein Fasslauf gemacht.
Grundsätzlich ist einmal alles gut, dass man darüber nachdenkt, weil sonst geht immer alles so dahin, ist halt normal, wir haben das, es kostet halt, wir haben halt kein Geld, muss halt so sein, das kann es ja auch nicht sein. Und dann darüber nachzudenken, wo kann ich sparen, ohne dass ich beim Bürger sparen muss, ohne dass der Kindergarten teurer wird, ohne dass das teurer wird, ohne dass der Bürger auf was verzichten muss, sondern wo kann ich sparen, wo kann ich was tun, aber ich habe es ja in meinem Freidenker so oft gespielt. Man hat die Postämter fusioniert und dann fallen nochmal die Postamtsleiter, dann fällt das Postamt im Ort. Jetzt haben die ganzen Banken fusioniert, es gibt fast keine Banken mehr. Nachdem, und dann gibt es das, hat es keine Bahnhöfe mehr gegeben und dann fallen im Ort.
Ja, Bahnhöfe hat es die Gegenbewegung gegeben.
Und dann, ja, aber
dann später.
Aber jetzt fallen uns, jetzt hat der Bahnhofsvorstand, jetzt fällt der Postamtsleiter, jetzt fällt der, jetzt, dann gibt es die Schönmarie-Posten, die Polizeiinspektionen fallen. Und dann fallen 30, 40 Arbeitsplätze, was im Ort die Arbeit gehabt haben, die gehen dann noch nicht mehr zum Mittagessen gehen, ins Wirtshaus gehen. Es fällt ja alles ein bisschen. Und damit sterben auch die Dörfer, weil in die kleinen Dörfer dann nichts mehr ist. Und da muss ich wieder einen Betrieb schaffen, der was jetzt wieder Arbeitsplätze schafft. Und es hat ja alles eine Kehrseite. Und volkswirtschaftlich, wenn ich als Betrieb einen rausschmeiß, weil ich zu wenig Umsatz mache, dann spare ich mir das. Aber wenn der Staat Leute freisetzt und weniger Arbeitsplätze hat, dann muss er es eine andere Arbeit geben,
ja,
weil sonst muss er sie andersweitig
zahlen. Wobei wir eh gesprochen haben, so viele Arbeitsplätze, glaube ich, würden wir uns nicht einsparen.
Das kommt ja noch dazu. Ja, und sogar wenn sie sparst, ist ja nicht so, die kannst du ja nicht verschwinden lassen.
Was natürlich schon ein Aspekt ist, dass so begehrt sind diese Verwaltungsjobs auch nicht mehr, wie sie einmal waren. Gell?
Interessanterweise tun sie sich relativ schwer, Leute zu finden. Was mich jetzt wundert, wir haben jetzt Gott sei Dank jemanden gefunden, sogar vom Dorf, was jetzt da den Amtsleiter übernehmen wird. Aber es war nicht so leicht. Also da sind wir quasi aktiv auf Suche gegangen. Und Gott sei Dank hat ein junger Gemeinderat einen Schulfreund von ihm, der was gerade mit dem Studium fertig war, und der ist mit dem geredet, weil von denen wieder ein guter Freund in einer anderen Gemeinde schon Amtsleiter ist und die auch in guten Verbindung sein. Okay, war das nichts für die? Ich sage, ja, kann ich mir schon mal anschauen. Den haben wir dann quasi aktiv angeworben. Und da sieht man, weil vor 20 Jahren ein Gemeindeamtsleiter quasi war ja fast ein Privileg. Sage, wenn man da keine politischen Beziehungen hat, kriegt man so einen super Job ja gar nicht.
Ja, ja.
Und jetzt muss man suchen. Also da hat sich schon viel getan. Aber ist ja auch klar, es ist ja halt ein unheimliches Spektrum, was halt der Amtsleiter alles kennen muss und wissen muss. Es wird halt alles komplizierter.
Naja, und du stehst ja auch als Gemeinde auf dem Arbeitsmarkt in direkter Konkurrenz zur Privatwirtschaft.
Ich wollte gerade sagen, die sind zwar nicht schlecht bezahlt, aber herausragende Gehälter werden halt auch keine gezahlt, naja, in der Gemeinde.
Du musst ja den Aspekt irgendwo berücksichtigen, dass du als Amtsleiter einer Gemeinde doch auch relativ viel Verantwortung hast. Und die Frage ist halt dann, ob das Vertragsbedienstetengesetz diese Verantwortung berücksichtigt im ausreichenden Maße. Nicht?
Es ist natürlich auch der psychologische Druck. Du bist zwar kein Politiker, bist aber trotzdem mitten im politischen Geschehen als Verwalter von der ganzen Gemeinde. Du hast mit Parteienverkehr, du hast mit den Menschen zu tun, du hast mit der höheren Verwaltung zu tun, du hast mit dem Recht zu tun, du musst rechtskundig bis zu einem gewissen Grad sein.
Du bist
sein.
Irgendwo auch Mediator in Nachbarschaftsangelegenheiten.
Ich wollte gerade sagen, dann bist du Wahlleiter, dann musst du dich im Wahlrecht auskennen, du musst mit der Politik gut umgehen können. In einer Gemeinde, wo es ruhig zugeht, ist das leicht, aber es gibt ja Gemeinden, wo gestritten wird. Da bist du in einer Gemeinde halt da irgendwo dazwischen drin, das ist ja, ist ja alles nicht so ohne.
Hättest du das aber vorstellen können, in die Verwaltung zu gehen oder in die Gemeindeverwaltung?
Weil du jetzt so lachst.
Du bist ja auch ein politischer Akteur.
Weil ich wieder Gemeinderat bin und ich habe sogar mal bei der Wahlleiter machen müssen, wo Bundespräsidentenwahl und Olympia-Befragung gleichzeitig war.
Ja.
Und dann hat das Land ja uns verboten, das in einem Wahllokal abzuhalten, weil das war die Wiederholung von der Bundespräsidentenwahl. Dann haben wir alle Gemeinden zwei Wahllokale machen müssen, eine fürs Olympia. Ja. Und so einen zweiten Wahlleiter gebraucht. Sonst hat sich keiner zugetraut, das sind halt auf mich zugekommen,
ja.
Weil ich da juristisch relativ gut bin, also damals Oppositionspolitiker, die ich die Wahlordnung gefressen habe und auswendig gekannt habe, damit ich mich im Streit voll auskenne. Und durch das war es auch der alte Gemeindeamtsleiter, dass ich sehr affin bin, auch juristisch. Und der hat mich tatsächlich, was so geschaut hat, das taten sie wirklich keinen Find, so, da, das war nicht was für dich, du warst der Richtige.
Ja.
Da habe ich gesagt, da war ich auch schon, das ist jetzt 3-4 Jahre her, ich sag, ich werde jetzt sicher nicht mit 53 oder mit 52 meinen Job wechseln und nochmal in die Gemeindeverwaltung gehen, tut mir leid, bei aller Liebe.
Ja, ist ja sicher ein Job jetzt.
Aber ich glaube, ich hätte es auch junger nicht getan. Also, ich liebe meine Selbstständigkeit bei aller Nachteile und meine freiberufliche Tätigkeit. Es hat ganz viele Nachteile, aber ich glaube, jeder ist halt so, wie er gestrickt ist. Und ich bin eher der Selbstständige und der Freiberufler. Das ist für mich der Hauptgrund. Grundsätzlich darf mich schon reizen, aber wie halt in jedem Job bei der Gemeindeverwaltung, glaube ich, darf mir 8% nicht reizen und Leute 20% reizen. Und das allein war schon.
Ja, das ist zu wenig. Ja.
War schon Grund genug. Und verdienen darf ich wahrscheinlich sogar besser als mit meinem kleinen Betrieb. Aber das war für mich nicht der Grund, nein. Aber also ich kann es gut noch verstehen, warum es schwer ist, weil es ist schon, es ist ein sehr breites Spektrum, man braucht einen breiten Buckel, was ich jetzt als Wirtsbauer und Wirt auch habe, aber es ist noch einmal ein anderer Buckel, was man doch braucht.
Ja, Dieter, es ist so, wie ich mir das erwartet habe, wenn wir dieses Fassl aufmachen über Gemeindefusionen zu sprechen, dann werden wir wahrscheinlich ein bisschen überziehen und so ist es jetzt auch, wir stehen bei plus 13 Minuten zu unserer vorgegebenen Zeit. Ich denke, wir sollten den Deckel drauf geben. Ich glaube, es war eine ganz spannende Diskussion. Mich würde freuen, wenn wieder gleich viel diskutiert wird wie nach unserer letzten Episode. Ich glaube, das Thema gibt es her. Und ja, wie gesagt, bitte gerne Feedback, Kritik, Rückmeldungen, Kommentare. Uns freut es. Wir wollen mit unserem Podcast den Diskurs in Osttirol anregen. Und ja, ich wünsche mit dieser Folge viel Vergnügen. Dir, Dieter, danke fürs Mitdiskutieren.
Danke auch und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank.